Deutsche Welle. Alltagsdeutsch.
Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag mit Hanno Murena. Reich ist der Sprichwörterschatz, wenn es sich um die Liebe dreht. Liebe macht blind, wusste schon der Philosoph Plato. Und Liebe geht durch den Magen, sagt ein deutsches Sprichwort ebenso wie alte Liebe rostet nicht. Wir wollen uns in der heutigen Sprachreportage von Daniela Wiesler nun lieber von der romantischen Seite der Liebe einfangen lassen, als von der bitter-ironischen Bemerkung Arthur Schnitzlers: Das Ende einer Liebe, sagt er, erhöht die Sehschärfe.
Kommt, dann ist auf jeden Fall erstmal schon mal alles leichter, weil man überhaupt nicht so viele Sachen anhat. Man bewegt sich viel freier und ja, die Haut fängt an zu prickeln, weil die Sonne drauf scheint und man atmet freier und genießt das Leben und man nimmt die Sachen nicht so schwer, die um einen rum sind, sondern alles geht mehr, viel mehr durch den Bauch als durch den Kopf.
Ja, so richtig gut erinnern kann ich mich da in erster Linie ans Studium. Da habe ich in der Wohngemeinschaft gewohnt und wir waren dazu 4 Jungs. Und wenn dann so April und Mai kam und die ersten Mädels ihre kurzen Röcke trugen, das hat dann schon Frühlingsgefühle ausgelöst.
Die Sonne blinzelt mit ersten Strahlen durch die trüben Winterwolken. Die Bäume zeigen frisches Grün. Die ersten Blüten machen das Leben bunter. Ein laues Lüftchen weht. Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf. Und mit ihr der Mensch. Beflügelt von neuen Lebensgeistern ist er übermütig, gut gelaunt, zum Flirt aufgelegt.
Ja, weiche Knie und Herz flimmern und man kann nicht mehr essen und trinken und schlafen und ist mal himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt.
Man hat immer Schmetterlinge im Bauch, alles kribbelt, man sitzt neben dem Telefon, wartet, dass irgendwas passiert, dass sie anruft.
Man verliert den Boden unter den Füßen und schwebt in den Wolken.
Erstmal hat man dann Wechselbäder zwischen heiß und kalt. Und zweitens ist es mit dem Arbeiten vollständig vorbei, weil man sich halt auch nicht mehr konzentrieren kann.
Man fängt an zu schwitzen und kriegt Herzklopfen ganz stark.
Denken Sie jetzt bloß nicht, dass die besagte schönste Sache des Lebens eine Krankheit ist. Eine bösartige Frühjahrsgrippe vielleicht. Die Rede ist natürlich von nichts Geringerem als der Liebe.
Und die macht angeblich sogar blind. Aber auch das ist im Alltagsdeutschen natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Blind vor Seligkeit.
Der oder die Angebetete wird vergöttert und dadurch verliert man den Blick für seine kleinen und großen Schwächen.
Schließlich geht es hier nicht um irgendwelche profanen, irdischen Dinge, sondern der Verliebte schwebt in den Wolken, im berühmten 7. Himmel der Liebe.
Und wenn er dann da oben so schwebt, dann ist ihm mal himmelhochjauchzend zumute, im nächsten Moment ist er zu Tode betrübt. Dann nämlich, wenn er sich seiner Gegenliebe noch nicht so ganz sicher sein kann. Ständige Begleiter des Verliebten aber sind die Schmetterlinge im Bauch. Dieses Bild beschreibt sehr anschaulich das rumorige, kitzelnde Gefühl, an das Sie sich bestimmt auch selber erinnern können.
Alles dreht sich nur um die Liebe. Sie ist das Gefühl Nummer 1, das herzergreifendste, das aufwühlendste und ureigenste Gefühl der Menschen. So intensiv und verwirrend, dass sogar behauptet wird, sie könnte einem den Verstand rauben. Nicht umsonst heißt es auch, dass ein Mensch einem anderen den Kopf verdreht, wenn er ihn verführt. Und leicht verrückt mögen die Liebeskranken für den Außenstehenden auch wirken, wenn sie miteinander reden.
Ja, ich sage immer Rattenschwänzchen.
Hasimausi.
Meine Freundin sagt immer Big Jim. Ganz blöd finde ich Bärlein.
Ich halte es mehr mit den klassischen nüchternen Varianten. So Liebling ist eigentlich das Schönste, aber Schätzchen geht auch.
So Hupsi Spupsi oder Kylie Beili, was dann direkt mit dem Namen zusammenhängt.
Zuckerschnecke.
Schatz.
Teddybär.
Atülein. Das ist mein Manzi-Name. Weil der Atu heißt, haben wir den aufgedrückt auf Atülein.
Also ich sage immer Schokoplätzchen.
Doch vor die Kosenamen hat das Schicksal die Werbung gesetzt. Schließlich ziemt es sich nicht, wildfremde Menschen mit Teddybärchen oder Zuckerschnecke anzusprechen. Bis zu solchen Vertraulichkeiten ist es oft ein beschwerlicher und steiniger Weg voller gefährlicher Hindernisse. Damit aber der Liebesgott Amor seinen bedeutungsvollen Pfeil abschießen kann, gilt es, neben einer günstigen Gelegenheit auch gleich die richtigen Worte zu finden.
Wer eine Tanzschule besucht hat, der hatte da die beste Gelegenheit. Wir waren oft zu dritt zusammen und dann hat man hübsche Mädchen gesehen, haben gesagt, die wollen wir mal ansprechen, ja. Vielleicht geht's mit ins Kino oder in den Café oder spazieren. Ich bin überhaupt der Meinung, die früheren Zeiten waren schöner, war romantischer. Das ganze Flair, das Drumherum. Ich meine, ich habe auch meine Affären gehabt, du liebe Zeit, wer hat das nicht als Mann, ja. Ja, ich habe früher auch Gedichte gemacht, ne, und da standen so drauf.
Mensch, hör mal, wir waren so im Stress, hört. Und dann nach dem Krieg, die Aufbauerei, komm, dann pfiffen sie mal hinter einem her, ne.
Mein Mann hat mir damals noch so richtig einen Hof gemacht, wie man so schön sagte, mit Blumen schenken und essen gehen und ins Kino führen. Und dann hat er aber auch noch richtig um meine Hand angehalten. Früher war das so wichtig, sonst durfte man nicht heiraten.
Die Liebe war zwar früher nichts anderes als heute, aber dafür war sie damals noch mit viel strengeren Konventionen verbunden. Der Frau wurde der Hof gemacht. Dabei muss sich der Mann die Sympathien nicht dadurch erringen, dass er die Mülleimer in Ordnung hielt und den Hinterhof fegte. Den Hof machen heißt umwerben, sich als besonders höflicher Kavalier erweisen. Und wenn das erfolgreich absolviert war, wurde vor der Hochzeit bei den Eltern noch um die Hand angehalten. Eine symbolische Geste dafür, dass nun der junge Mann die Verantwortung für die Tochter übernimmt.
Heutzutage lassen sich emanzipierte Frauen natürlich nicht mehr so passiv vom Vater zum Gatten weiterreichen. Das förmliche um die Hand anhalten ist deswegen nahezu aus der Mode gekommen. Auch eine Frau ergreift heutzutage die Initiative. Und mit den Sitten haben sich auch die Örtlichkeiten des Sich-Kennenlernens geändert. Allerdings, Rituale gibt es nach wie vor. Nur besitzt jede Generation ihre eigenen.
Entweder in der Schule oder auf einer Fete, so wenn man sich so kennenlernt, dann trifft man sich ab und zu mal. Ja, und das ergibt sich irgendwie dann so. Dass man sich halt näher kommt, wird halt nicht viel gefragt. Das ist dann einfach so.
Meistens funkt ja in der Disco. Da muss man auf jeden Fall die plumpe Anmache vermeiden. Denn auf Macho stehen die überhaupt nicht mehr. Und Zoff, die zieht aber in letzter Zeit auch nicht mehr. Also da gibt's eigentlich nur eins. Einerseits muss man so ein bisschen schleimen, mit Komplimenten und so. Und auf der anderen Seite schalten, labern, einstellen und knutschen einleiten. Dann klappt das schon.
Was früher mit den Hof machen umschrieben wurde, heißt bei der heutigen Jugend salopp anmachen, anbaggern oder angraben. Alles läuft auf das gleiche Ziel hinaus, den Wunschpartner zu beeindrucken. Und weil das die Grundlage für die Verliebtheit ist, gilt es, die plumpe Anmache zu vermeiden. Sein Ziel nicht zu offensichtlich anzustreben, sich nicht wie ein Macho zu benehmen.
Macho ist nicht ganz zufällig ein spanisches Wort, das in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist. Auch wenn es nichts anderes heißt als männlich, aber der Stolz und die Selbstherrlichkeit, mit der Südländer traditionell ihre Männlichkeit zur Schau stellen, wirkt hierzulande oft hoffnungslos übertrieben und künstlich und ist für eine zeitgemäße Anmache deswegen meist ungeeignet.
Das genaue Gegenteil zum Macho ist der Softie. Soft ist das englische Wort für weich. Und so war eine Zeit lang das modische Idealbild eines Mannes nach den harten Kerlen der sanfte Männertyp. Heute hat sich das zugunsten eines gesunden Mittelmaßes geändert. Softies werden nun verächtlich Weicheier genannt, denn schließlich gilt es, wie uns der Schüler fachmännisch erklärte, die Kombination zu beherrschen zwischen Schleimen, eine recht unschöne Umschreibung für übertriebene Komplimente, und der handgreiflichen Aktion. Das Labern, also das sinnlose Reden, ist zu stoppen und dafür das Knutschen zu beginnen. Ein Wort, das das harmlose jugendliche Küssen sehr lautmalerisch beschreibt.
Der Teenie, also der Jugendliche zwischen 10 und 18, verliebt sich durchschnittlich mindestens einmal im Monat neu.
Mit wahrer Liebe hat das meist noch wenig zu tun. Man spricht von einem Schwarm. Ein schwärmerischer Liebesanfall, der ebenso schnell wieder geht, wie er kam. Und wer gestern noch vor Liebeskummer in Todesqualen lag, kann heute schon wieder frisch verliebt sein in einen anderen Traumtypen. In späteren Jahren ist das nicht mehr ganz so einfach. Die Bindungen werden mit zunehmendem Alter dauerhafter, die ledigen rarer. Da muss man sich schon wirkungsvolle Strategien einfallen lassen, um das andere Geschlecht zu beeindrucken.
Wenn ich dann erstmal ja so Kontakt habe, sei es in der Kneipe oder woanders, das ist ja manchmal so überlegt, naja, das kommt unheimlich gut an, wenn ich dann eben so zuhöre und unheimlich verständnisvoll bin, unter dem verständnisvoll und nicke und sowas. Aber dass das so eine richtige Masche ist, glaube ich eigentlich auch nicht. Ne?
Ich werde schwach, wenn der Mann oder der Typ ganz besonders schöne Augen hat oder irgendwie mit den Augen zwinkert, so ganz charmant. Dann werde ich ganz Feuer und Flamme.
Cherie, ich glaube, wir sind füreinander bestimmt, aber meinst du nicht, das besprechen wir besser in meinem Ferrari als hier auf der Straße?
Ja, es hat irgendwie geprickelt und es hat irgendwie geknistert und wir wurden immer neugieriger.
Die Anmache muss möglichst dezent sein und möglichst, trotzdem möglichst originell natürlich. Also es ist schon nicht so einfach. Also was nicht sofort auf den Punkt kommt, sondern erstmal möglichst weit abschweift, um dann irgendwann doch wieder auf mich zurückzukommen. Aber so, dass ich es möglichst nicht merke, weil sonst ist bei mir sofort der Ofen aus.
Es knallt und es funkt. Jemand ist in Liebe entbrannt. Die Liebe wurde entfacht. Die Begeisterung ist so groß, dass man Feuer und Flamme ist. Kein Zufall, dass die meisten Adjektive, die diesen extremen Gefühlszustand umschreiben, von ganz elementarem Charakter sind. Es handelt sich hier offenbar um eine hochexplosive Angelegenheit.
Wie bei einem Steppenbrand, einem Feuerwerk, prickelt und knistert es zwischen zwei Verliebten. Der reinste Liebestöter aber ist die Anmache nach einer bestimmten Masche, wie der vermeintliche Franzose sie betreibt. Kein Wunder, schauen Sie sich einmal die gestrickten Maschen Ihres Pullovers an. Jede Masche gleicht exakt der anderen.
Auch wenn die Franzosen als Liebeskünstler schlechthin gelten, auch wenn das französische Chérie irgendwie viel einnehmender klingen mag als das harte deutsche Schatz. Mit einer so plumpen Masche, mit einem altbekannten und langweiligen Muster, darf man natürlich nicht in die hart umkämpfte Liebesschlacht gehen. Zumindest nicht, wenn man es auf unsere letzte junge Dame abgesehen hat. Sie will besonders fantasievoll angemacht werden. Sonst ist von Feuerfangen, also verliebt sein, keine Rede. Im Gegenteil. Protzt man allein mit seinem teuren Sportauto, ist bei ihr der Ofen aus, bevor er überhaupt brannte. Keine Flamme der Leidenschaft. Noch nicht einmal ein Glimmen. Schluss, vorbei, Chance vertan.
Na, na, immer langsam, so schlimm wird es schon nicht sein. Vielleicht war es einfach nicht die richtige. So schnell geht es eben nicht, dass aus der schönen Fremden die Zuckerschnecke oder das Schokoplätzchen wird. Und wenn der Funke diesmal nicht überspringt, der Ofen aus ist, dann verzweifeln Sie nicht sofort. Seien Sie nicht zu Tode betrübt, schalten Sie einfach Ihren Kopf aus. Irgendwann flattern sie schon wieder, die Schmetterlinge im Bauch. Denn der nächste Frühling kommt bestimmt.
Liebeskummer ist, glaube ich, das Schlimmste, was man so kriegen kann. Aber ich glaube, dass man da auch, also dass die Zeit da auch die Wunden heilt.
Nee, Liebeskummer ist nicht wert. Keiner. Kein Mann und keine Frau würde kein Liebeskummer für machen. Nee, komm. Große Liebe, Gott, was heißt große Liebe?
Aber es gibt so viele Menschen auf der Welt, da braucht man nur in die nächste Stadt zu gehen, da gibt es bestimmt noch ein paar Traumfrauen.
Auf Liebe, auch das wissen wir aus dem Schatz deutscher Sprichwörter, auf Liebe reimt sich Triebe und manchmal auch Hiebe. Sie hören die Deutsche Welle mit der Sendung Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag. Unser Sprachstichwort der Woche lautet Wonne. Michael Utz erläutert Ihnen, was es bedeutet und woher es stammt.
Die Zeichnung zeigt eine volle Badewanne. Darin liegt, wohlig lächelnd, ein Mann. Seine Augen sind geschlossen. Meine Wanne ist eine Wonne, denkt er. Zumindest lautet so der Text, der uns in Form einer Gedankenblase die Botschaft überbringt, wir sollten es ihm gleich tun. Bevor wir Ihnen verraten, welches Stichwort wir für diese Woche gewählt haben, Eine kleine Randbemerkung. Die kleinste, bedeutungstragende Einheit einer Sprache nennen die Sprachwissenschaftler Morphem. Nehmen wir das Wort Wanne. Es wird Wonne, wenn wir das A durch ein O austauschen. Damit die Wanne zur Wonne wird, brauchen wir allerdings einen ganz bestimmten Kontext, einen Zusammenhang. Zum Beispiel den zufriedenen Mann in seiner Wanne, dem dieselbe zur Wanne wird. Also, erstes Stichwort im Wonnemonat Mai, Wonne. Der Wunnemanott. In dem ohne weiteres der Wonnemonat zu erkennen ist, war einer der alten deutschen Monatsnamen gewesen, die Karl der Große einzuführen versuchte. Dass es damit nichts geworden ist und der Mai sich durchgesetzt hat, ist eine andere Geschichte. Wenngleich selten gebraucht, ist das Wort Wonne dennoch geläufig. Was bedeutet es? Verlangen steht da im Lexikon, auch Genuss, Freude und Lust oder auch Vergnügen. Der Wunnemanott Kaiser Karls hatte aber mit all dem nichts zu tun, das heißt fast nichts. Wunnemanott und Wonnemonat sind zusammengesetzte Substantive, Komposita. Das Grundwort ist Manott bzw. Monat. Die Bestimmungswörter Wunne und Wonne haben, was ihre Bedeutung als kalendarische Einheit angeht, eine erstaunliche Geschichte aufzuweisen. Irgendwann in althochdeutscher Zeit hat sich nämlich das Wort Wunjahr in gewissermaßen zwei Grundbedeutungen aufgespalten. Die eine kennen wir schon, die Wonne im heutigen Sinn von Freude, Lust und so weiter. Die andere aber ist Gras, Weideland und Weideplatz. In Ortsnamen kommt dies noch heute zum Ausdruck. Die Stadt Wunnenstein im württembergischen Bottwartal ist dafür ein Beispiel. Den Autofahrern besser bekannt, der Rasthof Wunnenstein Ost bei Ilsfeld an der A81 zwischen Stuttgart und Heilbronn. Der Wunnemanott wie der Wonnemonat sind der Monat, in dem das Vieh nach langem Winter wieder auf die frischen, grünen Weiden getrieben wird. In alter Zeit ein Anlass zur Freude, zur Wonne, der in zahllosen Liedern und Gedichten besungen wurde. Der Ort selbst, die Weide, galt als schöner Ort, als Idylle, als wonniglicher Anblick, ja, eine Augenweide. In der Tat hat dieser Ausdruck hier seinen Ursprung. Später dann galt als Augenweide das junge Mädchen, die Frau, deren Anblick den Burschen Wonneschauer über den Rücken jagte. Das Wort Wonne ist in heutiger Sprache nur noch wenig vertreten. In der alljährlich wiederkehrenden Floskel vom Wonnemonat Mai, in dem sich junge Paare inzwischen wieder verloben und auch heiraten, bleibt uns Wonne rein sprachlich erhalten. In Ausdrücken wie »Mit Wonne werde ich ihm meine Meinung offen ins Gesicht sagen« begegnet uns Wonne in negativ-ironischer Bedeutung. Ansonsten gelten wonniglich und selbst wonnig als altmodisch und gestelzt gehobener Sprache zugehörig. Gleichwohl wird schon noch verstanden, was Wonne bedeutet. Möglicherweise ist dies dem Wonneproppen zu verdanken, einem Kosewort für die rotbackig wohlgenährten, freundlich glucksenden, fröhlichen Babys, die der ganze Stolz ihrer Eltern sind. Der Proppen ist übrigens die mundartliche Form von Pfropfen, die sich merkwürdigerweise überregional als Wonneproppen durchgesetzt und geradezu hartnäckig gehalten hat. Wenn so ein Wonneproppen in die Wanne gesetzt wird und gebadet werden soll, ist allerdings keine Garantie gegeben, dass in diesem Falle nicht die Wanne, sondern das Baden zur Wonne wird.
Das waren in unserer wöchentlichen Sendung Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag, das Sprachstichwort Wonne und die Sprachreportage zum Thema Frühling. In der nächsten halben Stunde folgt das Funkjournal mit aktuellen Berichten aus aller Welt.